Ja, wie der Simon ja schon als Einleitung gesagt hat, möchte ich heute erneut das Thema des Gebets aufgreifen. Ursprünglich war der Plan eigentlich nun wieder zum und auch auf praktischere Art und Weise wieder zum Thema der Evangelisation zurückzukehren. Das hat es mir jetzt leider aus verschiedenen Gründen nicht gereicht und nicht funktioniert, sodass ich jetzt doch nochmal einen Punkt zum Gebet ansprechen will, was mir aber auch wirklich am Herzen liegt. Und man, da gibt es natürlich auch eine große Verbindung, die man an dieser Stelle auch mal ansprechen kann. Interessanterweise habe ich vor geraumer Zeit mir einmal zwei CDs gekauft, die eine über das Gebet, die andere über Evangelisation. Und netterweise begann die CD über Evangelisation mit einem Vortrag über Gebet und die CD über Gebet endete mit einem Vortrag über Evangelisation. Also das hat mir schön gezeigt, wie diese Dinge sowieso untrennbar miteinander verbunden sind. Ich hatte ja in der vergangenen Zeit, einmal an Silvester und vor, ich meine, 3 Sonntagen bereits das Gebet aufgegriffen. Was mein Ziel war und mir auch heute am Herzen liegt, ist dabei letztlich einfach zu einem lebendigen Gebetsleben zu animieren. Zu einem Gebetsleben, das keine reine Pflichtübung ist, sondern wirklich von Herzen und auch mit Vertrauen auf Gott eben geschieht. Stichwort, dass wir mit einer Erwartungshaltung hineingehen. Und eben das hatte ich auch mit den vergangenen Predigten schon versucht eben und hoffe, dass es auch bis zu gewissem Grad bei jedem gelungen ist, einmal das Vertrauen in das Gebet zu stärken und in die großen Verheißungen, die Gott dafür gegeben hat, aber auch Weisheit, die Schrift einfach uns gibt, zur Verfügung stellt. Ja, weiterzugeben für all die Fragen, die uns das Gebet eben oft aufwirft. Ja, für was kann ich denn nun wirklich beten? Was möchte der Herr hören, was nicht? Das habe ich auch schon in den vergangenen Botschaften versucht zu, ja, ein wenig Hilfestellungen dafür zu geben, die uns auch wirklich das Wort gibt. Einmal ja über das Gebet des Herrn, das Vater Unser, wo uns ja die Grundeckpfeiler von wirklich von Gott wohlgefälligem Gebet genannt wurden. Wie dass uns zuerst seine Ziele und seine Ehre wichtig sein müssen, dass wir uns seinem Willen unterordnen und auch bei persönlichen Anliegen von Bescheidenheit geprägt sind, wie die Versorgung eben, um die dort ja auch gebetet wird. Und in Matthäus 7 ging es mir hauptsächlich darum, oder ging es Jesus, als er diese Worte gesprochen hat, hauptsächlich darum, eben wirklich diese Ermutigung zu geben, zu beten und auch eben zu erwarten, das Gebet erhört wird und auch anhand dieser Vater-Sohn-Beziehung ein Verständnis dafür zu bekommen, eben also ein wenig mehr zu verstehen, warum Gott wie auf manche Gebete reagiert oder antwortet. Und heute möchte ich nochmal das ein oder andere anfügen. Ich hatte schon gesagt in der Vergangenheit, letztlich kann man beten nur lernen, indem man ja auf die Knie geht oder sich hinsetzt oder wie auch immer, aber eben einfach beginnt zu beten, beginnt ein lebendiges Gebetsleben zu führen, es einfach startet und dann eben dabei lernen wird, wie das funktioniert. Und doch gibt uns die Bibel manches an die Hand, manche Punkte, die eben uns dabei helfen können, das Gebet besser zu verstehen und die ganzen Rätsel, die es uns oftmals aufgibt und die uns auch ermutigen. Und heute möchte ich 2 Punkte ansprechen anhand von 2 unterschiedlichen Bibelstellen, weil ich mir einfach gedacht habe, das reicht, also ein Vortrag reicht, um beides zu behandeln und es passt auch beides thematisch zusammen. Die erste Bibelstelle, die wir gleich, die ihr auch gern gleich aufschlagen könnt, ist Markus 9 ab Vers 14. Und das habe ich mir überschrieben mit Gott will, dass wir mit Glauben beten. Und die zweite Bibelstelle später wird dann Lukas 18, 1 bis 8, Gott will, dass wir mit Ausdauer beten. Aber nun beginnen wir eben mit Markus 9, 14 bis 29. Ja, der Herr will, dass wir im Glauben beten. Das sehen wir hier deutlich in dieser Textstelle. Eigentlich ist das aber schon auch das, was ich letztes Mal schon angesprochen habe. Denn was bedeutet mit Glauben zu beten anderes als mit einer Erwartungshaltung zu beten? Ja? Glauben heißt ja letztlich dann zu erwarten, ja, ich glaube, dass Gott wirklich seinen Verheißungen treu auf mein Gebet reagieren wird. Aus dieser Textstelle können wir allerdings noch, ja, fand ich es wertvoll und ist es wertvoll, dass wir noch daraus lernen können, wie wir denn nun mit möglichen Zweifeln umgehen können und sollen, die eben unseren Glauben schwächen und die wahrscheinlich auch jeder von euch kennt, dass sie eben einfach aufkommen können. Und ich denke, ja, schon ein Beispiel, das viele, bestimmt nicht alle, aber viele kennengelernt haben, ist schon ganz am Anfang vom Glaubensleben, dass Zweifel aufkommen, bin ich denn jetzt errettet oder nicht? Und ebenso können eben Zweifel aufkommen, wenn wir zum Beispiel, ja, wir werden das noch ansprechen, aber für die unterschiedlichsten Dinge beten, sei es um, ja, um die Erlösung von verlorenen Menschen, die uns lieb sind, oder auch um Hilfe. Aber in das möchten wir eben, oder möchte ich und ihr hoffentlich auch, an diesem Bibelabend etwas tiefer eintauchen und hoffentlich auch wirklich gewinnbringende Weisheit aus Gottes Wort daraus mitnehmen. Zu Beginn halte ich es aber doch für angebracht, erstmal den Text vorzulesen. Lest gern mit, Markus 9, Abvers 14 bis 29. Ich werde es einmal vorlesen. Dort steht: Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah, und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten: Was streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach: Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Der hat einen sprachlosen Geist, und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder, und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater: Wie lange geht es ihm schon so? Er sprach: Von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach: Ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot, so dass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er in sein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen: Diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. So viel zu diesem Text, diese Sequenz. Diese Begebenheit schildern sowohl Markus als auch Matthäus und Lukas. Und alle setzen sie an die gleiche Stelle, nämlich direkt nach den Ereignissen auf dem Berg der Verklärung. Also Jesus war ja auf diesem Berg mit Jakobus, Johannes und Petrus, und dort, ja, zeigte er letztlich seine Herrlichkeit, sodass die Jünger auch diese sehen konnten. Er wurde verklärt, so nennt man das. Und nach diesem Ereignis folgt diese Begebenheit. Und diese Abfolge allein schon hat etwas Symbolisches. Also vom Berg, der, ja, wo seine ganze Herrlichkeit sichtbar wurde, steigt er nun wieder hinab zum Elend, zum ganzen Elend der Menschen, wie es einfach so richtig offenbar wird. Was trifft er an, als er herunterkommt? Er hatte die Jünger allein gelassen, bis auf die drei, die mit ihm waren, und in der Zwischenzeit kam eben dieser Mann, der eben von den Folgen des Sündenfalls schwer geschlagen ist, dadurch, dass sein Sohn eben diesen unreinen Geist hat, der schlimme, letztlich Krankheitssymptome in ihm hervorruft. In der Beschreibung ähnelt es der Krankheit der Epilepsie, aber wir sehen hier ganz klar, dass das von einem unreinen Geist hervorgerufen wurde. Also da wollen wir dem Wort nicht widersprechen, wenn das so ganz klar dasteht. Aber auf jeden Fall schlimm für diesen Jungen. Und dass dieser Vater, der wollte zu Jesus, hat ihn nicht gefunden, ging aber stattdessen dann zu seinen Jüngern. Und weil sie alle eben im Unglauben letztlich gefangen waren, sowohl die Jünger als auch der Vater, konnten sie ihm nicht helfen. Ja, konnte ihm nicht geholfen werden und der Junge blieb in seinem Elend fürs Erste. Daraufhin kamen dann noch diese Schriftgelehrten und klagten sie dann auch noch an. Es scheint so, als ob sie stritten mit ihnen. Es scheint, als ob sie ja, das zum Anlass nahmen, eben doch zu behaupten, dass Jesus nicht der Messias ist, wenn sie eben nicht fähig sind, dieses Wunder zu tun. Also daraufhin, dass Menschen, weil sie durch ihren Unglauben von Gott getrennt sind, ja keinen Zugang zu Gott haben und deshalb auch ja, diese Hilfe nicht finden können, kommen andere Menschen und leugnen die Wahrheit und behaupten, nein, der Herr ist nicht der Messias. Und so sehen wir hier ja, das ganze Elend der Menschen einfach, wie sie losgelöst von Gott gefangen sind in Sünde und Unglauben und in Leid und wegen ihrem Unglauben wirklich einfach getrennt sind von Gott und deshalb nicht fähig sind, diesem zu entrinnen. Und wir sehen, Jesus kommt herab und sieht das und in Vers 19 kommt dann dieser Ausruf, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Und das macht schon deutlich, den Herrn schmerzt dieser Unglaube. Den Herrn schmerzt es, wenn er unseren Unglauben sehen muss, wenn er sieht, ja, dass einerseits, dass Gott dadurch verunehrt wird, weil ihm nichts zugetraut wird, und andererseits, weil er wirklich ja, den Segen wünscht. Er will ja nicht, dass dieser Junge so geschlagen ist durch dieses Leid. Und, aber er sieht einfach durch diesen den Unglauben, bleibt beides bestehen, die Verunehrung Gottes als auch das Leid dieses jungen Menschen. Ja, stößt diesen Weheruf oder ja, diesen Ruf aus und daraufhin lässt er ihn herbringen. Er lässt nochmal den Vater diese Begebenheit erzählen. Ja, sie brachten ihn zu ihm und der ja, sieht es dann auch gleich wieder. Der Geist zerrt ihn und wirft ihn wieder auf den Boden. Und ja, er sieht dieses Elend dieses Jungen und erfährt dann noch von dem Vater, dass es schon von Kindheit an ist. Beziehungsweise wir erfahren es, der Herr weiß es natürlich, bin auch überzeugt, er lässt es hier bewusst nochmal erzählen, um einfach auch uns diese und auch die Menschen damals diese ganze Tragik dieser Lage einfach sehen zu lassen. Aber dann kommt eben dieser kurze Wortwechsel von dem Vater und dem Herrn Jesus, von dem wir lernen möchten. Nämlich, der Vater spricht nun zum Herrn Jesus, ja, schildert diese Lage, wie es ihm schon so lange schlecht geht und wie es auch gefährlich wird. Aber dann diese Aussage, doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Und das ist der Punkt. Nun, wir haben schon durchweg durch die Evangelien gesehen, dass der Herr Jesus heilt. Ja, jeden, der zu ihm kam. Aber diesen heilt er nicht sofort. Denn diese Aussage lässt er sich nicht einfach gefallen. Dass dieser Mann sagt, wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns. Und was sagt er letztlich damit? Er bringt eigentlich zum Ausdruck, dass er schon von vornherein eigentlich nicht wirklich davon ausgeht, dass der Herr fähig ist, dieses Gebet zu erhören. Nun, er sagt, ja, er sollte sagen, sagt aber nicht und denkt auch nicht, ich vertraue, dass du allein ihm helfen kannst, deshalb komme ich zu dir, sondern vielmehr sagt diese Aussage hier aus, weil ich wirklich Hilfe brauche, dachte ich, ich versuche es mal mit dir, aber wirklich glauben, dass du helfen kannst, denke ich gar nicht. Das bringt er letztlich zum Ausdruck. Er zweifelt einfach an Jesus. Und ich denke, damit spricht er aber offen aus, was oftmals unsere Gebete kennzeichnet. Ja, auch Gebete sind ja auch Bitten, die an den Herrn Jesus gerichtet wurden, wie es damals genauso geschah, nur dass damals Jesus leibhaftig da war und wir eben von Herzen vertrauen, dass der Herr im Geist bei uns ist und dennoch jedes Wort hört, auch wenn er nicht im Leib bei uns ist. Aber ich denke und befürchte und muss es auch bekennen, dass es doch oftmals der Fall ist, dass ich ein Gebet spreche, aber eigentlich im Hinterkopf schon diesen Zweifel habe, eigentlich glaube ich nicht, dass der Herr es erhören wird. Es kann sich aber auch anders äußern, nämlich nicht dadurch, dass wirklich diese offene Zweifel kommt, sondern eben darin, dass das Gebet eine reine Pflichtübung ist. Ich diese Bitten eben vor mich hinspreche, von denen ich einfach denke, ich muss sie beten, weil sich das eben so gehört. Als Christ muss ich doch für meine Verwandten beten und für die Heiligung der Gemeinde und so weiter. Aber ich erwarte eigentlich nicht wirklich Veränderung. Ich erwarte nicht wirklich, dass durch mein Gebet, oder dass Gott mein Gebet erhört und dass er am Ende dann den Unterschied machen wird. Sondern ich stehe vielleicht wieder auf und frage mich nur, wie ich selbst das Problem lösen kann oder auch nicht. Aber jedenfalls rechne ich nicht damit, dass Gott wirklich Veränderung schaffen wird. Und das sind Zweifel. Und ja, beispielsweise kann sich das ja darin dann zeigen, dass eine Person zum Glauben kommt, für die ich seit langem gebetet habe, aber dann völlig überrascht bin, weil ich eigentlich gar nicht damit gerechnet hätte, dass Gott sie ja retten würde. Und ja, was will ich damit sagen? Erhört Gott auch solche Gebete? Nun, dass es diese Begebenheiten gibt, zeigt uns, ja, tut er. Ja, danken wir unserem Gott, dass er nicht nur perfekte Gebete erhört, sondern dass er gnädig ist und auch über unsere Schwachheiten großzügig oft wegsieht. Und doch sehen wir aber hier an dieser Stelle, der Herr ist nicht bereit, dieses Gebet zu erhören, solange er an diesen Zweifeln festhält. Er will ihm zuerst diese Zweifel austreiben. Er will, dass er wirklich im Glauben betet und dann will er ihn erhören. Nun, Jesus fordert also Glauben von diesem Mann und auch von uns. Das macht er in vielen Bibelstellen deutlich, sodass das nicht noch, ja, ich denke, das muss nicht weiter beglaubigt werden. Jesus möchte, dass wir mit Glauben beten. Was aber an dieser Stelle jetzt wichtig ist, vielleicht sich erstmal zu fragen, was bedeutet eigentlich Glauben? Um hier nicht in falsche oder ja, gefährliche Fahrwasser zu geraten. Nun, glücklicherweise haben wir ja sogar eine Definition für Glauben in der Bibel, sodass wir da gar nicht viel spekulieren müssen. Nämlich im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1. Um es einmal vorzulesen. Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1. Dort steht, es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist Glaube. Ein Beharren auf dem, was man hofft und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Die Luther-Übersetzung schreibt sogar, und vielleicht einfach aus anderen Perspektiven beleuchtend, in diesem Fall die Luther 1984, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also in der Schlachtübersetzung stand eine Überzeugung von Tatsachen und in der Luther steht sogar ein Nichtzweifel. Also das ist einfach Glaube letztlich, ein Überzeugtsein, Nichtzweifel. Und ich sage das einfach, um es abzugrenzen von, ja, von schwärmerischen Tendenzen. Es ist keine mystische Erfahrung, kein Gefühl, sondern es ist einfach ein Überzeugtsein und ein Nichtzweifeln. Und eigentlich müsste jeder Christ das verstehen können, denn genauso ist es mit unserem rettenden Glauben. Dieser Glaube baut auch nicht, oder ja, dass wir gläubig geworden sind, heißt nicht, dass uns warm im Bauch wurde. Es bedeutet nicht, dass ja, wir eine mystische Erfahrung hatten, etwas gesehen haben. Es bedeutet einfach, dass wir von einem bestimmten Punkt an überzeugt waren, dass wir die Verheißungen kannten und geglaubt haben, ja, das gilt für mich. Einfach ein Überzeugtsein. Ein Glauben und Vertrauen auf die Verheißungen Gottes. Das ist Glauben. Das ist Glauben. Und diesen Glauben will der Herr eben auch in unseren Gebeten sehen. Allerdings ja, drängt sich hier nun eine weitere Frage auf. Nämlich, bei unserer Rettung haben wir eine absolut feste Grundlage in der Bibel, dass jeder Mensch, der an das Erlösungswerk glaubt, dass jeder Mensch, der erkennt und glaubt, dass Jesus der Christus ist, der für ihn gestorben ist, ja, der das ganze Evangelium, dass Gott Gott ist, unser Schöpfer ist, ich ein gefallenes Wesen bin, dass aber er seinen, ja, dass ich deshalb verdammt gehöre, dass ich schuldig bin, dass aber Gott seinen Sohn an meiner Stelle dahingegeben hat, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch wurde, ein gerechtes Leben gelebt hat und doch den Tod erlitten hat am Kreuz. Nicht, weil er es verdient hat, sondern weil wir es verdient haben an unserer Stelle. Wir haben die absolute Zusage in der Bibel. Jeder, der das im Glauben annimmt, der wird gerettet. Der hat absolute Vergebung. Das ist eine komplett wasserdichte Verheißung ohne jegliche Schlupfloch, dass es für irgendjemand nicht gelten würde. Keiner hat zu viel gesündigt, keiner hat zu schlimm gesündigt, keiner ist zu schwach, zu stark, zu arm, zu reich. Jedem steht das offen. Und es ist nichts weiter nötig, als daran zu glauben, an diese Wahrheit des Evangeliums. Also hier eine wasserdichte Verheißung. Wenn ich nun aber bete, muss ich mich natürlich fragen, habe ich bei meinem Anliegen nun auch so eine Verheißung? Denn ja, die Bibel sagt nicht einfach, dass wir bitten können, um was wir wollen und dann einfach so lange an uns arbeiten, dass wir glauben und dann können wir letztlich alles aus Gott rauspressen, was wir wollen. Nein, das stimmt natürlich nicht. Jesus will dann Glauben sehen, wenn der Glaube angebracht ist. Und bei diesem Mann war er angebracht. Denn dass der Herr Jesus solche, ja, auch Dämonen austreiben konnte und Heilungen durchführen konnte, das war ja das Zeichen, dass er der Messias ist. Ja, das verknüpften sie damit, der Messias kann das. Der Messias wird diese Wunder tun. Wir lesen ja sogar von messianischen Wundern, die nur der Messias, die Juden erwarteten, die kann nur der Messias tun und die tat der Herr Jesus. Der Glaube daran, dass Jesus hier heilen würde, war also direkt damit verknüpft mit dem Glauben daran, dass Jesus der Messias ist. Und darum war es absolut angebracht, dass er daran glaubt. Und wie gesagt, wenn wir nun beten, müssen wir uns fragen, ist es angebracht, wirklich von Herzen hier zu glauben und zu vertrauen? Nehmen wir ein Beispiel. Ich habe gerade wahrscheinlich, ich habe noch keinen positiven Test, aber wahrscheinlich Corona. Hat heute erst angefangen, ist recht schwach. Ich hoffe mal, dass es nicht allzu schlimm wird, aber jedenfalls, nun könnte ich beten, Herr, nimm mir das doch wieder. Nimm mir das doch wieder. Habe ich eine Verheißung darauf, dass Gott mir auf jeden Fall diese oder auch eine schlimmere Krankheit wie Krebs, was auch immer, oder etwas Dauerhafteres, einfach was mich durch mein Leben begleitet, wie eine Behinderung, habe ich die Verheißung, dass Gott mir das nehmen wird? Nun, nein, habe ich nicht. Mir wäre keine Bibelstelle bekannt, die wirklich, in der Gott uns verspricht, er wird mir jede Krankheit nehmen, wenn ich nur in festem Glauben dafür bete. Also kann ich in diesem Fall auch nicht mit dieser Überzeugung beten, die der Herr Jesus von diesem Mann damals forderte. Nun, aber wofür habe ich Verheißungen, frage ich mich dann. Ja, worauf kann ich vertrauen? Nun, verschiedene Dinge. Zum einen sagt die Bibel ganz klar, Römer 8, 28, alles, was mir geschieht, dient mir zum Guten. Das ist etwas, worauf ich vertrauen kann. Zum anderen, und das schlagen wir jetzt einfach auch kurz auf, ich denke, Römer 8, 28 ist bekannt genug, dass es nicht nötig ist, aber 1. Petrus 1, 6 kann man dann doch mal aufschlagen. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 6, dort schreibt Petrus, dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Und in diesem kurzen Nebensatz sagt ihm Petrus, nur wenn es sein muss. Das heißt, wenn wir leiden, dann muss das auch sein. Dann hat das einen Zweck. Dann sieht Gott einen Sinn dahinter. Ja, dann ist es nötig. Worum auch immer es nun geht. Sei es Verfolgung, Armut oder Krankheit eben. Wir können aus Gottes Wort annehmen, es ist erstens, es dient zum Guten und zweitens, es ist nur so lange, wie es nötig ist. Nur so lange, wie es nötig ist. Und drittens können wir auch darauf bauen, dass der Herr uns eben in allem beistehen wird, in allen Lagen, die wir eben zu erdulden und zu erleiden haben. Dass er uns durchtragen wird, dass er, wie gesagt, unser Leid begrenzen wird. Dafür sei zwei Dinge genannt. Das eine keine Verheißung, die direkt darauf gilt, aber durch Überzeugung, dass man sie da darauf auch jetzt ein wenig anwenden kann, nämlich in Matthäus 28, 20 verheißt uns ja der Herr, er wird bei uns sein alle Tage. Ja, auch im tiefsten Leid ist der Herr bei uns. Und in Psalm 23 erfahren wir von David, was es heißt, wenn der Herr bei uns ist. Ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Augen. Er führt mich zu stillen Wassern. Ich schlage jetzt kurz auf, um hier jetzt nichts auszulassen. Psalm 23, natürlich ein wunderschöner Psalm. Mit ja, dieser großen Zuversicht, die David kennzeichnete. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Das heißt, er tut mir Gutes, er gibt mir Gutes, er segnet mich. Und doch, lesen wir auch in Vers 4 dann, und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, es ist Kommentar des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist diese Zuversicht, die wir haben können. Und das sind auch die Dinge, wo dann eben doch wieder der Herr uns auch in so einer Lage fragt, glaubst du oder zweifelst du? Ja, und auch da will er diesen Glauben in uns sehen, dass auch diese Dinge wahr sind. Dass eben der Herr durchtragen wird, dass er begrenzen wird das Leid und dass es wirklich auch zum Guten dient. Das sind genauso Dinge, die wir für die wir ja auch beten können, weil es eben verheißen ist, Herr, lass es doch nur so lange gehen, begrenze es doch so gut wie möglich und hab Erbarmen, steh mir bei in dieser Lage. Und auch da will der Herr, dass wir glauben, weil er es uns wirklich verheißen hat, dass er so handeln wird. Er hat es uns versprochen. Wir würden ihn zum Lügner machen, wenn wir das nicht glauben. Natürlich haben wir auch dürfen wir auch beten, Herr, nimm mir dies. Natürlich dürfen wir auch für Dinge beten, wo wir keine wasserdichte Verheißung haben. Und da bauen wir uns dann eben darauf, dass der Herr gut ist und uns gern Gutes gibt, wie wir es in Matthäus 7 gesehen und gelesen haben vor 3 Wochen. Ja, wenn selbst menschliche Väter und Eltern fähig sind, ihren Kindern Gutes zu geben, wie viel mehr Gott, der perfekte Vater. Aber hier eben dann nicht mit dieser wasserdichten Gewissheit, sondern einfach mit einem kindlichen Vertrauen auf den Herrn, das auch bereit ist anzunehmen, ja, wenn ich es nicht bekomme, dann ist es so richtig und dann will ich es annehmen. Ein anderes Beispiel, wo wir wiederum eine Verheißung haben, wäre Thema Weisheit. Einfach nur, weil es da so schön klar geschrieben ist. Jakobus 1, Vers 5. Also ich werde es nicht alle Verheißungen aufzählen, die es gibt. Da möchte ich euch die Freude lassen, das selbst zu suchen. Jakobus 1, Vers 5. Wenn aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. Also wieder eine klare Verheißung. Der Herr verspricht uns, er gibt uns Weisheit, wenn wir sie brauchen und erbeten. Interessanterweise hier auch dann wieder mit dem Zusammenhang, dass wir eben nicht zweifeln sollen, wenn wir darum beten. Hier wird ja dann dieses Bild jetzt verwendet von der Meereswoge, die hin und her getrieben wird. Nein, wir sollen an den Herrn glauben, dass er es gut meint. Und hier ist auch der Zusammenhang Anfechtungen. Ganz speziell bei den Menschen damals einfach Druck von der Gesellschaft dafür, dass sie gläubig waren. Und er sagt, wenn euch da an Weisheit mangelt, und genau in solchen Situationen kommt man ja in Situationen, wo man Weisheit braucht. Ja? Man könnte das jetzt auch als Beispiel nehmen, der Simon hatte ja vor kurzem den Vortrag über das Impfen gehalten. Ja? Wir wissen nicht, was das noch bringen wird, aber wir haben die absolute Verheißung, wir können um die nötige Weisheit beten und der Herr wird sie uns geben. Wir brauchen uns nicht zu fürchten vor den Dingen, die kommen, dass wir falsch handeln, sondern wenn wir uns ganz auf Gott stützen, in aller Demut und Glauben, dann wird er uns auch die nötige Weisheit dafür geben. Dennoch braucht es aber hier auch ein Maß an kindlichem Vertrauen, das bereit ist, aus Gottes Hand anzunehmen, was er gibt. Denn hier steht zwar, dass wir Weisheit bekommen, aber hier steht weder, wie er sie uns gibt, noch wann. Das heißt, Gott behält sich auch vor, nicht auf Knopfdruck zu reagieren, sondern er wird sie dann geben, wenn er es für richtig hält und vielleicht auch auf eine Weise, mit der wir nicht gerechnet hätten. Nicht einfach, das bedeutet ja nämlich nicht, dass uns das in den Kopf implantiert wird, sofort diese Weisheit, sondern vielleicht lernen wir aufgrund von einer Situation, vielleicht lehrt uns ein Bruder, vielleicht erkennen wir es aus einer Schriftstelle. Der Herr behält sich vor, selbst zu entscheiden, wie er uns lernen möchte. Aber, wie gesagt, wir müssen also prüfen, welche Grundlage habe ich denn zu glauben? Finde ich nun eine Grundlage in Gottes Wort zu glauben und habe dennoch Zweifel, dann dient uns eben das, was der Mann als nächstes sagt, zum Vorbild. Wie gesagt, der Herr Jesus weist das erstmal zurück, diese Bitte, indem er ihn einfach auffordert oder ihm sagt, wenn du glauben kannst, dann möchte ich dir das geben. Und dann spricht dieser Mann diesen, ja doch, sehr schönen Satz, den ich auf jeden Fall und möglicherweise auch viele von euch schon mal so wörtlich nachgebetet haben. Ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Was tut er also, um seine Zweifel zu überwinden? Was er sieht, das steht ihm im Wege. Und lass uns auch hier nochmal unterscheiden. Ja, er sagt, hilf mir nicht loszukommen von meinem Unglauben. Also er hat Unglaube in sich, Zweifel, aber es ist kein absoluter Unglaube. Ich denke, da können wir auch nochmal differenzieren, denn hätte er vollkommenen Unglauben, wäre er ja gar nicht zu Christus gekommen. Also es ist diese Mischung, die uns wahrscheinlich allen bekannt ist, von irgendwo Glauben und doch wieder starken Zweifeln, die das ganz stark überlagern. Und wie geht er dann damit um? Erstens, er bittet, oder er bekennt, ich glaube. Und das ist letztlich eine Entscheidung, die er hier trifft, denn er zeigt damit, dass in seinem Gefühlsleben, in seinem Herzen, anderes rumort, dass ihm andere Gedanken kommen, die ihn doch zweifeln lassen, aber er entscheidet sich, ich glaube. Ich glaube jetzt. Er bleibt dabei aber nicht stehen, sondern er bekennt dennoch dem Herrn, dass Zweifel in ihm sind. Er bekennt seine Zweifel und drittens bittet er ihn, loszukommen von seinem Unglauben. Also er bittet den Herrn, ihm die Zweifel zu nehmen. Und diese Vorgehensweise dient uns eben in so einem Fall als Beispiel, als Vorbild. Wieder, was ich vorhin schon angesprochen hatte, ist hier, denke ich, das bekannteste Anwendungsbeispiel dafür, weil es einfach doch, so meine ich, oft beobachtet wird, dass eine Person entweder kurz davor ist, sich zu Christus zu bekehren oder vielleicht auch sich schon bekehrt hat, aber eben einfach von Zweifeln überschüttet ist, Zweifeln, die auch der Widersacher geben kann, die vom einen gehen können, oh, ist nicht doch die Evolutionstheorie wahr, bis hin zu, oder ja, es gibt wohl Gott, aber ich bin doch ein viel zu schlimmer Sünder, ich kann doch nicht erlöst werden. Und so werden unterschiedlichste Christen von unterschiedlichsten Zweifeln geplagt. Oftmals, nicht jeder, dem Herrn sei Dank. Aber genau hier gilt dann eben auch dieses Vorgehen dieses Mannes. Sich zu entscheiden, den Verheißungen zu vertrauen, einfach auch nachzulesen, da steht, dass jeder Sünder, wenn er nur zu Christus kommt, gerettet wird, wenn er nur daran glaubt, und das will ich annehmen, ich möchte es annehmen, ich möchte daran glauben. Und auf der anderen Seite eben auch dem Herrn bekennen, Herr, aber du siehst, ich habe noch Zweifel in mir, ich bitte dich, nehme sie. Das ist die, eben gerade für so eine Situation bietet uns diese Stelle hier ein gutes Vorbild. Und eben dann auch noch das, wie gesagt, das ist hier schon klar, eben das ist eine, hier ist klar, dass die Zweifel nicht berechtigt sind. Natürlich müssen wir immer noch prüfen, Herr, ja, sind die Zweifel vielleicht berechtigt? Sowohl im Gebet als auch, wenn man nun dann das Wort hernimmt und die Verheißung studiert und dann vielleicht sogar darauf stößt, nein, Moment, hier ist etwas, hier ist wirklich etwas, was ich noch nicht glaube oder so weiter. Also prüfe, ob die Verheißung wirklich zutrifft und dann entscheide dich zu glauben und bring Gott die Zweifel, die noch in deinem Herzen sind. Das ist die Art, wie wir mit Zweifeln umgehen sollen. Und wie gesagt, gilt das nicht nur für die Errettung, sondern eben auch für das Gebet, worum es mir heute gehen sollte. Also nehmen wir wieder die Beispiele von vorhin. Du bist in einer schwierigen Lage, kommst doch nicht heraus, bist von einer Krankheit geplagt und es überschatten dich Zweifel, dass Gott dir beisteht. Es überschatten dich Zweifel, dass Gott das gut mit dir meint und dass Gott dir auch helfen möchte. Und hier gilt eben auch genau dieses Vorgehen, zu prüfen, habe ich nicht die Gewissheit aus dem Wort, dass ich darauf vertrauen kann? Ja, und dann entscheide ich mich doch, ich will darauf vertrauen, dass der Herr mir beisteht und dann dem Herrn eben diese Zweifel bringen, um sie zu überwinden. Ein anderes Beispiel, was wir auch hatten, Wenn man eben zweifelt, ja, das Beispiel mit der Weisheit, auch da genau das Gleiche, wenn Zweifel da sind, wenn ich bin wie diese Meereswoge, dann prüfe ich mich anhand den Verheißungen, glaube ich wirklich, trifft das auf mich zu und bringe dem Herrn meine Zweifel. Nun waren das jetzt natürlich zwei sehr unverfängliche Beispiele. Es gibt natürlich manches oder wahrscheinlich oftmals anderes, was uns noch mehr auf dem Herzen liegt. Und ja, eine Sache wird davon sein, oder was uns vielleicht oftmals am meisten interessiert, oder nun, gilt das denn nun auch für die Bitte um die Errettung von Verlorenen? Kann ich auch da mit fester Zuversicht bitten? Habe ich da Grundlage oder sind da die Gebete auch ja, rein ins Blaue mal gegeben, wenn ich gar keine Verheißung hätte? Nun, was können wir sagen? Wir können sagen, dass Gott auf jeden Fall Verlorene erretten will. Das können wir ganz klar aus Gottes Wort sagen. Wenn es nicht so wäre, wäre Christus nicht gekommen. Und es steht eben ganz klar in 1. Timotheus 2, 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden? Also wir haben Grund zu glauben, dass Gott will, dass Menschen gerettet werden. Und somit können wir ja davon ausgehen, dass das Gebet um die Errettung einer Seele auch ein Gebet ist, das wir grundsätzlich in dem Selbstverständnis sprechen können, dass es im Namen Christi ist. Nun, das ist natürlich noch ein weiteres Thema. Da gehört noch mehr dann dazu. Da gehört meine Beziehung zu Gott. Ich kann nicht im Namen Jesu beten, wenn ich in Sünde lebe. Ich kann auch nicht im Namen Jesu beten, wenn Stolz in meinem Herzen ist. Aber das ist ein anderes Thema, das werde ich jetzt heute nicht auch noch aufreißen. Aber dazu gehört eben auch, dass ich etwas bitte, was im Willen Gottes ist. Und das ist so eine Bitte. Aber dem steht da natürlich der zweifelnde Gedanke gegenüber, ja, aber wir wissen doch, dass Gott nicht alle Menschen retten wird. Wir wissen doch, dass es nur eine festgesetzte Zahl ist mit ganz klar Erwählten. Und dennoch soll uns das nicht entmutigen, dafür zu beten, denn was können wir letztlich sagen? Ja, es werden nicht alle Menschen gerettet, wir können nicht jeden Menschen in den Himmel beten. Aber aufgrund der Verheißung können wir doch sagen, bin ich überzeugt, wenn wir dem Herrn folgen und bereit sind, auch lange für die Bekehrung von jemand Bestimmtem zu beten und nicht nachlassen. Ja, so haben wir allen Grund, Glauben zu erwarten, dass der Herr diese Person auch retten wird. So haben wir allen Grund, das zu erwarten. Und natürlich müssen wir da dann auch unser Herz prüfen. Und ja, bei manchen Menschen haben wir vielleicht einfach Zweifel, die wir nicht losbekommen oder wir vergessen es. Letztlich. Ja, der Herr hat Menschen erwählt, aber wir wissen, dass er nicht nur letztendlich die Erretteten erwählt hat, sondern auch, ja, auch den Weg zur Errettung. Und das ist einerseits die Verkündigung des Wortes und andererseits, dass für die Menschen gebetet wird. Und wenn du treu für eine Person betest, hast du allen Grund zu glauben, dass diese Person gerettet wird. Und so kann man da ja auch immer wieder auf Georg Müller hinweisen, der diese Liste hatte von zahlreichen Menschen, für die er. Er hat nicht für die ganze Welt gebetet, aber für eine bestimmte Liste, die ihm eben im Herzen lag von Menschen und hat sein Leben lang im Glauben dafür gebetet und letztlich hat Gott alle diese Menschen gerettet. So können wir hier wirklich im Glauben kommen und den Herrn bitten, wenn uns eben eine Person auf dem Herzen liegt. Wir sollen im Glauben beten, nochmal zusammengefasst, das bedeutet einfach nicht zu zweifeln. Natürlich muss dieser Glaube eine Grundlage in der Bibel haben. Und drittens, wenn doch Zweifel kommen, so können, dürfen und sollen wir dem Herrn diese Zweifel eben bringen und ihn um Hilfe und loskommen davon bitten. Nun möchte ich aber noch zu dem zweiten Punkt kommen, den ich ansprechen wollte. Und der passt sehr gut zusammen damit. Denn dieser Glaube, wie ich es gerade gesagt habe, zeigt sich eben auch unter anderem darin, ob ich bereit bin, lange zu beten, trotz Rückschlägen und trotzdem, dass es sich lange hinzieht und man nichts sieht. Ausdauernd beten, anders gesagt. Und dieses Thema greift auch der Herr auf, diesmal in einem Gleichnis, und zwar in Lukas Kapitel 18. Und ich möchte euch bitten, das wiederum mit mir aufzuschlagen. Lukas Evangelium Kapitel 18. ab Vers 1. Ich warte noch kurz, ich hoffe, es haben mittlerweile alle. Und nun werde ich auch diesen Text einmal vorlesen. Lukas Evangelium, Kapitel 18, 1 bis Vers 8. Dort steht: Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, allezeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keine Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Soviel zu diesem Gleichnis. Es muss dazu gesagt werden, dieses Gleichnis steht in einem ganz besonderen Kontext. Denn im vorherigen Kapitel ging es, ja, Kapitel 17 ab Vers 20, ganz speziell um die Wiederkunft des Herrn Jesus. Und wir sehen in Vers 8, dass es immer noch thematisch damit angegliedert ist. Es geht somit konkret in diesem, ja, die konkrete Bitte, um die es hier geht, ist, oder halt im engeren Sinn geht es darum, dass Gläubige leiden und deshalb Gott um Hilfe und Rettung bitten, eben um ihr Recht, wenn sie wirklich ungerecht leiden. Und noch, im noch engeren Sinne geht es ganz speziell um die Bitte um die Wiederkunft des Herrn, weil natürlich auch erst dann wirklich jegliches Unrecht beseitigt wird. Die Bitte um die Wiederkunft des Herrn. Dennoch zeigt uns Vers 1, dass wir das auf das gesamte Gebiet des Gebets anwenden können und sollen. Wenn dort steht, er sagte ihnen ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und hier steht nicht, dass sie nur dafür so beten sollen, sondern allgemein. Und auch sonst haben wir viele Beispiele aus der Bibel, wo gerade anhaltendes Gebet als vorbildlich dargestellt wird. Ja, ein Beispiel dafür ist aus Lukas 2. Aus Lukas 2 im Tempel die Frau Hanna, die hochbetagt war und eine Witwe von 84 Jahren war, die nicht vom Tempel wich, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Über Jahre hinweg hat sie Tag und Nacht gebetet, so das vorbildlich hingestellt. Ausdauerndes Gebet wird als Vorbild gegeben und somit ist dieses Gleichnis für das gesamte Gebiet des Gebets gedacht. Natürlich, einfach um das gleich vorwegzunehmen, hier auch wieder mit der Einschränkung: Paulus zum Beispiel gibt ja das Beispiel, dass er den Herrn dreimal bat, ihm den Pfahl fürs Fleisch zu nehmen. Und er hörte dann auf, weil ihm einfach bewusst wurde, okay, das ist nicht der Wille des Herrn, mir das zu nehmen. Und auch das kann es geben, gerade in solchen Dingen, wo wir jetzt keine klare Verheißung haben, wie die Heilung, dass wir, ja, wir können lange beten. Es kann aber auch sein, dass wir zu der Erkenntnis kommen und sagen, okay, ich werde nun dafür beten, dass der Herr mich durchtragen wird, mich dadurch segnen wird, statt dafür zu beten, dass er es nehmen wird. Solange wir aber Grundlage und Glauben haben, dass der Herr erhören wird, ist es vorbildlich, ausdauernd zu beten. Und dafür ist das hier eben nun das Beispiel und Vorbild. Tauchen wir kurz in dieses Gleichnis ein. Wir lesen hier von zwei Menschen, einmal einer Witwe. Diese Witwe ist, weil sie eben Witwe ist, sehr arm dran. Sie hat keine Möglichkeit in der damaligen Gesellschaft, selbst ihr Recht zu erzwingen, und sie hat auch keine Möglichkeit, auf diesen Richter einzuwirken, ihn zu bestechen oder zu bedrohen in irgendeiner Form, dass er ihr eben ihr Anliegen erfüllt. Sie ist hilflos. Und zweitens erfahren wir, dass sie im Recht ist. Das bedeutet, anders ausgedrückt, sie hat ein Anliegen, das wirklich angebracht ist. Weil es ihm recht ist, und das bestätigt uns eben der Richter, wenn er in Vers 5 sagt, er will dieser Witwe Recht schaffen. Damit sagt er, ja, sie hat Recht. Dem entgegen steht eben dieser Richter, das wissen wir von ihm, nun er ist Richter, er ist damit wohl angesehen, er ist dafür da, Recht zu schaffen, Recht zu sprechen. Wir sehen aber auch, der Herr sagt ganz deutlich, um gerade damit zu provozieren, er ist ein Mensch, der Gott nicht fürchtet und sich auch vor Menschen nicht scheut. Und was sagt er damit? Nun, dass er erst ein Ungläubiger ist, er hat keine Furcht vor Gott und er ist auch rücksichtslos. Ja, ihm interessiert es nicht, was andere Menschen, ja, was sie verletzt oder nicht. Und das sehen wir natürlich auch in dieser Stelle. Er gibt ja in Vers 5 sogar zu, dass diese Frau Recht hat, aber will ihr trotzdem nicht helfen. Also ihm ist die ganze Zeit bewusst, ja, sie hat Recht, aber ich habe keine Lust, mich darum zu kümmern. Und lässt diese Witwe ganz bewusst in ihrem Elend. Und der Wendepunkt aber des Ganzen ist dann eben in Vers 5, dass dieser Richter sich entscheidet, diese Frau geht mir tierisch auf die Nerven. Und darum werde ich ihr Recht schaffen, einfach, dass sie mich in Ruhe lässt. In anderen Übersetzungen wird es so wiedergeben, nicht, dass er fürchte, dass sie ihn weiterhin plagt, sondern dass sie ihm durchs Gesicht fährt, nur um das anzusprechen, also dass sie handgreiflich werden würde. Nun, ich denke, die Version von Schlachter passt besser in den Zusammenhang, weil er sich ja vor niemandem fürchtet. Aber einfach um es gesagt zu haben, dass es dort eine andere Übersetzung gibt, vom Gesamtsinn her ändert das natürlich nichts. Aber was sagt der Herr nun damit, dass er dieses Gleichnis erzählt? Er sagt damit, schaut, hier ist ein wirklich böser Mensch. Und sogar der ist durch anhaltendes Gebet davon zu überzeugen, es zu erhören. Wollt ihr sagen, dass Gott schlechter ist als dieser Richter? Dass er sie doch gar nichts überzeugen und überreden lässt? Und das ist eben das Provokante hieran. Und dann sagt er natürlich, nein, keineswegs. Gott wird seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Und dann auch wieder dieser, ja, fast schon lustige, dieses Zusammenspiel, was er sagt. Zuerst am Ende von Vers 7, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Das heißt, auch wenn es lange dauert und man lange, lange, lange beten muss, wird er dennoch ihnen Recht schaffen. Auf der anderen Seite sagt er aber in Vers 8, ich sage euch, er wird ihn schnell Recht schaffen. Wie bringen wir das zusammen? Nun, ganz einfach, durch die Perspektive Gottes und unsere Perspektive. Aus unserer Perspektive dauert es lange, aus Gottes Perspektive geht es schnell. Was heißt das weiter? Nun, genau, wir müssen es nun in den Kontext einordnen und dadurch erkennen wir dann auch noch genaueres darüber. In Vers 8 kommt er zurück auf die Wiederkunft und das ist natürlich das perfekte Beispiel. Nun, dauert es lange, bis Christus wiederkommt? Vor 2000 Jahren etwa haben die ersten Christen dafür gebetet. Nun, es wäre wahrscheinlich sehr lange, wenn wir auf anderes so lange warten müssten. Aber wir erfahren aus 2. Petrus 3, Vers 9, dass Gott deshalb es hinauszögert, um langmütig zu sein, damit möglichst viel Zeit ist, um umzukehren. Also wir sehen daran schon, es gibt guten Grund für Gott, lange zu warten. Und somit ist das auch ein Beispiel für alle anderen unsere Bitten. Wenn Gott uns warten lässt, dann hat er guten Grund dafür. Guten Grund. Und das ist auch eine Wahrheit, die es eben im Glauben zu erfassen gilt. Im Glauben zu erfassen, ja, der Herr meint's gut und es hat seinen Zweck, dass er uns lange warten lässt und deshalb bitte ich weiter, weil ich weiter daran festhalte, dass Gott gut ist. Gott prüft dadurch eben unseren Glauben. Und dann die zweite Hälfte von Vers 8 noch, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Dieser Versteil ist teilweise etwas knifflig, richtig in den und stimmig in den Kontext einzubauen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wo ich mich nicht so recht entscheiden konnte und doch beide stimmen würden. Also beide nicht inhaltlich falsch sind. Das eine wäre, dass er damit einfach den Hörer oder Leser erinnert, was wirklich wichtig ist. Also euch geht es darum, dass der Herr möglichst bald wiederkommt, aber ich sage euch, wenn er dann wiederkommt, wird er auch den Glauben finden. Also das ist das, worum es eigentlich geht. Wirst du, wenn er dann wiederkommt, wirst du von ihm aufgenommen werden? Oder wird er dich ablehnen? Also er sagt, damit quasi einfach, worauf es eigentlich ankommt. Nicht auf die Zeit der Erhörung, sondern dass es auch wirklich, ja, dass ich wirklich einer von denen bin, die von Gott dann angenommen werden. Eine andere Art aber, dies zu verstehen, wäre folgende. Nämlich, und das würde dann mehr wieder zu dem Kontext des ausdauernden Gebets passen, dass er sagt, betet ausdauernd, der Herr wird wiederkommen, er wird bald wiederkommen und euch recht schaffen. Aber ja, wird er dann auch den Glauben finden, werdet ihr ihn erwarten? Ja, wird er diesen erwartenden, sehnenden, betenden Glauben finden? Werden da Menschen sein, die ihn noch, ja, die ihn erwarten? Welche dieser Sichtweisen man am Ende wählt, hängt dann natürlich auch davon ab, auf welches Wiederkommen man dies hier deutet, sei es das Wiederkommen zur Entrückung für die Seinen oder das Wiederkommen, um letztendlich ja, mit Macht und Herrlichkeit sein Reich aufzurichten. Das ist hier dann natürlich auch mit inbegriffen. Dennoch, wie gesagt, beides ist auf jeden Fall wahr. Und gerade die zweite Sichtweise möchte ich auch noch an dieser Stelle nehmen, um eben auf den Punkt, auf den ich hinaus wollte, zurückzukommen, nämlich ausdauerndes Gebet zeugt von Glauben. Wenn ich bereit bin, dran zu bleiben, zeige ich damit, dass ich dem Herrn, dass ich wirklich auf seine Güte, auf seinen Willen zu erhören, vertraue und auch auf seine Weisheit, dass er es besser weiß und dass er besser weiß, wann die richtige Zeit dafür ist. Das waren die zwei Punkte, die ich heute weitergeben wollte, und ich hoffe, dass es manch einem auch nochmal wirklich einfach ein Ansporn ist zu einem lebendigen Gebetsleben, wirklich in einer Erwartungshaltung zu beten, dass der Herr hört. Ich hatte natürlich am Anfang gesagt und in der Vergangenheit schon gesagt und möchte jetzt wieder sagen, letztlich lernt man beten nur durch Beten. Ich möchte jeden einfach ermutigen, ja, von diesem Vorrecht möglichst viel Gebrauch zu machen und die tägliche Gebetszeit sowie auch die Möglichkeit der Stoßgebete nicht zu vernachlässigen, sondern wirklich das zu nutzen und daraus dann eben zu lernen, wie der Herr erhört oder nicht erhört, was gute Gebete sind und was nicht. Und ich bin überzeugt, der Herr wird jeden von uns, wenn wir das nur tun, lehren zu beten. Und wir werden viel von seiner Macht erfahren und erleben, wenn wir nur auch wirklich im Glauben und im Gebet zu ihm kommen. Heute waren wir eben diesen zwei Punkten wichtig, das gläubige Gebet, dass man Zweifel nicht einfach akzeptiert, sondern bereit ist, sie wirklich Gott zu bringen und zu versuchen, sie zu überwinden, wenn es denn auch wirklich unangebrachte Zweifel sind. Und auch dazu sei vielleicht noch gesagt, dass wir auch dabei daran gedenken müssen, letztlich ist es, wie auch bei der Errettung, ein souveränes Werk Gottes, eben Glauben in uns zu wirken. Wir sind überzeugt, dass wenn ein Mensch gläubig wird, dass Gott ihm diesen, dass er sich zwar bekehrt, aber dass letztlich Gott es wirkt. Und das ist auch beim Beten, das dürfen wir auch, da dürfen wir auch dran denken, dass Gott es ist, der das auch dann in uns wirken muss, weil er alles Gute in uns wirken muss. Also Zweifel nicht einfach akzeptieren und auf der anderen Seite bereit sein, weiter zu beten, auch wenn Gott uns lange warten lässt. Das waren meine Punkte für euch. Ich hoffe, es dient euch zum Segen. Und damit bin ich am Ende und übergebe zurück an den Simon.